Herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse. Ja, heute gibt's hier die erste Folge von Ask Ingolf. Wir wollen in regelmäßigen Abständen uns das Thema künstliche Intelligenz erschließen. Natürlich immer mit Perspektive auf die Themenfelder Recruiting, HR Tech, Retention, People and Culture. Und dafür ist Ingolf Tietz, Vorstand und Gründer von Mich und Zucker, ein super Gast. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren schon damit. Herzlich willkommen, Ingolf.
Hallo, Gero.
Wir haben das ganze Format ja einfach mal Ask Ingolf genannt. Natürlich die Abkürzung AI. Und ich glaube, zu Recht, denn du bist ja einer der Menschen, die sich schon lange vor diesem ganzen durch ChatGPT ausgelösten AI-Hype mit dem Themenfeld befassen. Ich glaube, schon seit Ende der 90er, ne?
Ja, ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit damals in Physik über neuronale Netze oder unter anderem über neuronale Netze geschrieben. Damals haben wir versucht, damit Schwelbrände in Braunkohlekraftwerken zu erkennen. Ganz anderes Thema, aber technisch war das schon ziemlich nah dran an dem, was man dann jetzt später macht und machen konnte.
Schwelbrände, okay. Na gut, wir werden nachher noch auf HR kommen und wir haben heute gedacht, dass wir einfach mal euch hier eine kleine Einführung zum Thema AI geben. Also vielleicht gucken wir einmal auf die Entwicklung eigentlich von künstlicher Intelligenz. Also ich lese dann immer vom maschinellen Lernen versus Generative AI, wo heute alle drüber reden. Vielleicht kannst du uns einmal einen kleinen Abriss geben, wie die ganze Thematik sich eigentlich entwickelt hat.
Also ich glaube, los ging das tatsächlich, also das erste Mal der Begriff gefallen ist übrigens 1955 in einem Forschungsantrag. Ich glaube, John McCarthy hieß der Kerl, der das gemacht hat. Seitdem ist mit dem Thema gearbeitet worden. Zwischendurch gab es nochmal von dem, glaube ich, den kennen vielleicht der ein oder andere auch, der Herr Weizenbaum, berühmter Informatiker, hat dann versucht, einen Psychoanalytiker abzubilden mit einem Algorithmus und war dann hinterher selber erschrocken, wie gut das eigentlich gut funktionierte. Ich glaube, das war sogar in den 60ern schon. Und danach ging es dann immer weiter. Danach kamen dann künstliche neuronale Netze dazu. Das heißt, man hat diese sich selbst oder selbstlernende Algorithmen da eingebaut. Und den richtigen Durchbruch hat es dann tatsächlich mit der generativen AI und den großen Foundation Models gegeben. Das, was jetzt alle unter ChatGPT kennen. Da war aber auch Google, hatte damit Bard was am Start und haben sie jetzt, glaube ich, gerade umbenannt. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, wie sie es umbenannt haben. Das hat dann so vor einem Jahr eigentlich so den großen Knall gegeben und damit ist das Thema komplett in der Öffentlichkeit gelandet und hat aber vorher natürlich auch in vielen Sachen drin gesteckt. Aber seitdem ist es, glaube ich, in aller Munde.
Lass uns vielleicht nochmal kurz so eine Art Definition vielleicht herausfinden. Also maschinelles Lernen, ist das eigentlich dann schon künstliche Intelligenz? Oder ist künstliche Intelligenz mehr als das?
Also künstliche Intelligenz ist eigentlich laut Definition mehr. Das ist das Schöne, ist, dass es eigentlich keine allgemeingültige Definition gibt. Die gibt es, glaube ich, nicht mal von Intelligenz. Ich weiß noch, in den 90ern, als ich da meine Diplomarbeit geschrieben habe, gab es einen Richtungsstreit unter Philosophen. Da gab es sogar Leute, die der Meinung waren, dass ein einfacher Thermostat schon intelligent ist, weil er eine Regel befolgt und irgendwas tut. Ich glaube, da ist man heutzutage ein bisschen weiter. Es gibt so eine, kann man ja im Internet nachsehen, also die künstliche Intelligenz ist so ein bisschen, dass ein IT-System menschenähnliches, intelligentes Verhalten zeigen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, allgemeingültige Definition, um zu sehen, was kommt dabei raus, wenn ich sensorisch irgendwas reingebe. Das kann entweder ein Text sein, das kann Sprache sein, das kann ein Video sein, kann aber auch eine Temperatur sein oder eher was über einen Sensor reinkommt. Dann wird es irgendwie verarbeitet über eine KI und wird irgendwie wieder rausgegeben, hat dann sozusagen eine Aktion zur Folge, die menschenähnlich ist. Und es gab mal oder es gibt gibt, glaube ich, auch eine Definition. Künstliche Intelligenz ist all das, was Maschinen noch nicht machen können. Weil alles, was künstliche Intelligenz an Output im Moment liefert, wird ganz oft dann sozusagen in irgendeine Spezialdisziplin verbaut und ist dann auch in der Forschung, in der künstlichen Intelligenz nicht mehr da.
Okay, interessant. Und wie grenzt sich dann dieses Thema Generative AI davon ab? Was ist dann genau dieser Entwicklungsschritt?
Das ist der Entwicklungsschritt, dass man erstmalig wirklich ganz große Modelle, Rechenmodelle hatte. Also wenn man sich das vorstellt, bei ChatGPT, die Items, die da verarbeitet wurden, das geht jetzt so langsam Richtung das gesamte Internet, was da als Lernkörper verwendet wurde. Und diese großen Modelle haben dann im Prinzip diesen Durchbruch geschafft. Und die führen dazu, dass man tatsächlich sehr viel generieren kann. Und wie wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen kam die erste Version raus mit Videos, die man komplett produzieren kann darüber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was da halt inzwischen geht. Im Endeffekt folgt es aber trotzdem irgendwie alles noch einem Algorithmus und ist. Man kann sich dann drüber streiten, ob künstliche Intelligenz dann da ist ohne Bewusstsein oder einfach nur das Folgen von Algorithmen.
Naja, das ist wahrscheinlich dieser Graubereich, ne, mit dem viele Science-Fiction-Filme natürlich auch hantieren. Ja. In dem Zuge übrigens ein Filmtipp, am Rande mal eben. Kennst du den Film Ex Machina?
Ja.
Also der dreht sich ja genau um dieses Thema, was du gerade benannt hast. Ja. Ne? Also ist es Maschine oder ist es Bewusstsein? Absoluter Filmtipp für alle, die jetzt zuhören, werde ich mal in die Shownotes reinhängen.
Oder ein totaler Klassiker, Blade Runner. Geht
ja,
eigentlich auch.
Ja, ja, natürlich. Also den hänge ich auch mal mit rein. Aber wir machen leider keinen Film-Podcast. Wir machen einen AI-Podcast oder Gott sei Dank vielleicht auch. Ja. Jetzt ist es ja so, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Themenfeld, das hast du eben schon dargestellt, aber auch in der Firma bei euch. Da gibt es seit 2017 ja schon ein eigenes AI-Team, was sozusagen überlegt, wie kann man künstliche Intelligenz in eure Produkte mit einbauen. Wenn man insgesamt erstmal schaut, mal weg von HR nochmal kurz, da muss man doch eigentlich sagen, AI ist eigentlich überall präsent, oder? Wenn man Auto fährt, bis hin zur Mediennutzung, bis hin zum Einkaufen, oder bin ich da falsch unterwegs?
Doch, wenn ich irgendwo online einkaufe, werden ganz viele Vorschläge inzwischen AI generiert gemacht, mit was ich noch alles Schönes, Tolles kaufen könnte. Natürlich beim Autofahren da haben wir so ein klassisches Beispiel übrigens mit Sensorik, also Sensoren nehmen Daten auf, es wird was verarbeitet und es wird wieder was raus und es folgt eine Reaktion, das Lenkrad bewegt sich oder sowas, ich kann quasi, hab so einen Autopiloten. Was da oftmals fehlt tatsächlich, ist das Selbstlernen wieder in dem Moment. Was eigentlich bei vielen in der strengen Definition von der KI mit drin ist. Also das heißt, das System verbessert sich dann irgendwann automatisch selber. Das will man ja vielleicht beim Autofahren auch gar nicht unbedingt haben, wenn man abgenommen hat, dass das Ding jetzt funktioniert, soll es nicht plötzlich selber lernen. Das hat man übrigens bei vielen Stellen, wo man das dann so sich überlegt, wenn ich dann einen Zustand habe, der mir gefällt, will ich, dass der sich von alleine irgendwie weiterentwickelt und ich vielleicht nicht weiß, in welche Richtung er sich entwickelt. Das ist, glaube ich, noch ein spannendes Thema für die Zukunft, auch fürs Generieren übrigens von Texten und sowas. Aber du hast recht, KI ist oder AI ist inzwischen in so vielen Produkten mit verbaut. Ich glaube, letzte Samsung-Handy, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, kann on the fly Telefongespräche übersetzen und solche Sachen. Da sowas funktioniert natürlich nur mit diesen riesigen Fortschritten, die wir mittels AI die letzten 2-3 Jahre hatten.
Das heißt aber auch eigentlich, dass diese AI-Mainstream-Entwicklung, die wir gerade erleben, eigentlich auch damit zu tun hat, dass immer größere Datenmengen immer leichter verarbeitet werden können. Also für mich ist dann immer die Frage, kommen wir da nicht irgendwann weltweit an Grenzen von Datenströmen, die gleichzeitig überhaupt verarbeitet werden können? total laienhaft jetzt, ich weiß, aber das frage ich mich öfter.
Ja, aber die Rechner und die Prozessoren werden ja auch immer schneller. Und wenn man sich so ein Unternehmen wie Nvidia ansieht, der Börsenkurs ist nicht ohne Grund durch die Decke gegangen. Die verdienen da natürlich, dass sie diese Prozessoren auf den Markt bringen, die das alles mitverarbeiten können. Das ist, ich glaube, ein großer Teil des amerikanischen doch stabilen Wirtschafts- und Börsenbooms, den wir die letzten anderthalb Jahre erlebt haben, der kommt daher. Mhm. Also es ist die Fantasie mit, was kann da noch alles passieren? Was für Produktivitätsgewinne kann man da haben? Also was beim Schreiben in der Juristerei, das ist ein Riesenthema. Also selbst im konservativen Deutschland überlegt man ja, dass man bestimmte Sachen, ich glaube in Frankfurt ein Pilotprojekt, dass die ganzen Beschwerden vor Gericht wegen Flugausfällen und solchen Sachen durch KI vorgesichtet werden in den Gerichten, um festzustellen, ist das klagewürdig oder nicht. Also das, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch wahnsinnige Fortschritte in der Produktivität erleben. Ich glaube, das geht Richtung Dampfmaschine.
Und damit betrifft es uns natürlich in diesem ganzen Recruiting und damit HR-Kontext ja auch, ne? Also da geht es eben auch darum, Daten vielleicht schneller zu verarbeiten, vielleicht besser matchen zu können, vielleicht automatisierter Stellenanzeigen schreiben zu können, vielleicht den unconscious bias bei Stellenanzeigen sozusagen raus zu eliminieren. Das sind ja so ein paar Use Cases, die mir gerade einfallen. Vielleicht kannst du einmal konkret an euren Produkten so zwei, drei Beispiele benennen.
Also da ist zum einen auf jeden Fall das Thema Erzeugen von Stellenanzeigen aus den Kriterien, die man vorher definiert hat. Da gehören dann halt so ein paar Sachen dazu, damit man verhindern kann, dass generative KI oder AI in dem Fall nicht anfängt zu halluzinieren. Und man Sachen da drinstehen hat, die man nicht drinstehen haben will. Es muss klar sein, ob man jemanden duzen oder siezen will, wie die insgesamt die Ansprache sein soll, ob gegendert werden soll und nicht. Aber das kann man alles durch ein passendes Prompting machen. Was entscheidend ist, dass halt klar ist, was für Skills zu einer bestimmten Stelle gehören. Und dann kann man eigentlich schon ganz gut, und das, bei uns heißt das AI-Writer, das ist eine Kombination aus Eigenentwicklung und der Nutzung von generativer KI, kann man echt schon ganz gute Stellenanzeigen erzeugen. Und wenn sie einem dann nicht gefällt, drückt mal nochmal auf den Knopf und macht eine zweite Variante. Das ist dann wirklich schnell gemacht. Das sind auch noch relativ unkritische Anwendungen, würde ich sagen. Was du vorhin erwähnt hast, so alles Richtung Matching, da wird es schon ein bisschen spannender, was die Regulatorik auch angeht.
Ja gut, Stichwort AI Act. Da können wir in einer anderen Folge mal drüber sprechen.
Ja, sehr gern.
Aber was vielleicht damit ganz stark reinspielt, ist irgendwie das Thema vertrauenswürdige KI, ne? Also das Thema Vertrauen. Wie kann ich dem eigentlich glauben, was mir auf Basis eines Prompts sozusagen ausgeliefert wird?
Ich glaube, da muss man zum einen wissen oder die Algorithmen eigentlich offenlegen dürfen. Man wird da ganz stark dann eine Zertifizierung einführen werden oder wird man einführen in Deutschland oder Europa. Das ist ja Teil des EU-AI-Acts auch. Dass das eben auf Daten trainiert wird, das Ganze, die halt auch vertrauenswürdig sind. Also wo wir nicht irgendwie irgendwo Daten hergeholt haben, die man erstens gar nicht haben darf eventuell. Und zweitens, die halt wirklich geprüft sind und biasfrei sind. Das sind, glaube ich, so die Kriterien, die da einen großen Ausschlag geben werden.
Ich muss an ein Beispiel denken. Vor einiger Zeit sprachen wir darüber. Da ging es darum, dass Stellenanzeigen von den Geschlechtern sozusagen ja unterschiedlich interpretiert werden. Und je nach Formulierung eine Stellenanzeige gegebenenfalls mehr männliche Bewerbungen oder eben auch mehr weibliche Bewerbungen am Ende erzeugt. Aber wie sozusagen kann ich dem vertrauen, dass dem auch so ist? Also über euren AI-Writer kann ich ja sowas sozusagen eingeben, ne?
Genau, aber das muss ich im Prinzip vorher empirisch beweisen, ja. Indem ich da einen, wir haben das gemacht zusammen mit der JLU hier in Gießen, mit der Universität, mit der Arbeitspsychologie, Das werden wir jetzt wahrscheinlich in diesem oder nächsten Jahr nochmal neu aufsetzen, weil es jetzt auch wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen sind. Interpretation von Sprache ändert sich auch über die Zeit. Aber das kann ich nicht die KI oder die AI entscheiden lassen, sondern das sind Sachen, die ich vorher durch Empirik fest oder herausfinden muss.
Und da sieht man eben auch, dass sozusagen allein die Nutzung von ChatGPT mit einem schlauen Prompt nicht ausreichend ist, ne? Also um sowas bewerkstelligen zu können, muss ich halt die richtige Empirie dahinter haben. Das heißt, ich muss sozusagen in die Forschung reingehen.
Genau, also das muss ich vorher erstmal festlegen, dass das überhaupt so ist. Das muss ich nachweisen. Und der andere Teil ist, ich muss halt wirklich dann sehen, dass wie ich den Prompt halt schreiben kann, damit er genau dieses Forschungsergebnis oder dieses Ergebnis halt auch ausnutzen kann. Weil sonst werde ich das nie haben, wenn ich einfach nur sage, schreib biasfrei, weiß selbst ChatGPT dann irgendwann nicht, was es denn genau tun soll.
Spannend. Also, weil es halt eindeutig zeigt, dass trotz dieser ganzen Möglichkeiten, wenn man es wirklich als sinnvollen Use Case in Systeme verbauen will, halt mehr notwendig ist als nur in Anführungsstrichen gutes Prompten. Wobei das an sich ja auch schon nicht ganz einfach ist. Das wäre vielleicht auch mal irgendwann nochmal eine Folge wert.
Und das scheint sich ja auch über die Zeit zu ändern. Also man weiß nicht, wenn die schon vor einem halben, dreiviertel Jahr mal bei ChatGPT drin waren, da hat man mit manchen Prompts andere Ergebnisse erzielt, als die man jetzt erzielt. Mhm. Die sind auch an manchen Stellen sind die Ergebnisse nicht unbedingt besser geworden.
Interessant. Dieses ganze Thema Verstehen von Sprache am Ende, ne, spielt ja, glaube ich, eine ganz, ganz grundlegende Rolle in der KI. Also Natural Language Understanding, vielleicht ist das mal ein Thema, wo wir beim nächsten Mal mehr reingehen könnten.
Das können wir super gerne machen. Da kann ich ein bisschen was dann über die Vektoren erzählen, mit denen man die Ähnlichkeit zwischen Wörtern abbildet.
Ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Ich würde es heute erstmal hierbei schon mal belassen. Wir haben vor, das in regelmäßigen Abständen zu machen, so ein kleinen Schnack über AI-Themen. Und ja, gebt mir doch mal Feedback, wie ihr das findet. Ich danke dir erstmal, Ingolf, dass du ein bisschen Zeit genommen hast.
Gerne doch.
Deinen Wissensfundus würde ich ganz gerne in nächster Zeit hin und wieder mal zu dem Thema bei Ask Ingolf anzapfen. Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.